Sein. Wunderbar, dann steigen wir ein und ihr habt schon die Offenbarung aufgeschlagen, die meisten. Jetzt wäre die Gelegenheit, es zu tun. Ich nehme euch etwas hinein und hole euch kurz ab, somit dass die, die heute zum ersten Mal dabei sind, beziehungsweise die letzten Male nicht dabei sind, dass sie kurz abgeholt werden können. Wo befinden wir uns gerade? Und für die anderen als eine gute Wiederholung und Erinnerung daran. Ich nehme euch da in dieses Schaubild kurz hinein. Ich habe heute versucht, auf drei Wegen euch das zur Verfügung zu stellen. Zwei Fernseher und die Unterlagen. Das heißt, wer nicht so gut sieht, wie ich zum Beispiel, der kann das Ding hier haben. Ja, meine Brille ist wieder beim Optiker da, hat wieder was nicht gestimmt. Von daher, die kommt bald wieder und dann sehe ich wieder. Okay, also, von daher, das erste Arbeitsblatt, das ich euch gegeben habe, das sind die Einschübe. Wir haben ja sieben Szenen in der Offenbarung, die uns alle das Gleiche vor Augen malen, unseren Herrn Jesus Christus und seinen Sieg und somit unseren Sieg mit ihm. Ja, aus sieben verschiedenen Perspektiven. Das ist, hoffe ich, mittlerweile fest und verstanden worden. Und jede Szene hat ihren eigenen logischen Aufbau, aber natürlich knüpft auch immer an die anderen. Da gibt es innere logische Verbindungen der einzelne Szenen. Das, was wir hier jetzt haben, den Abschnitt Kapitel 4 bis Kapitel 7, da geht es im Wesentlichen um die sieben Siegel, die wir haben. Darum habe ich überall als Zeichen da die Siegel euch hingemacht. Es geht um die Siegel, die Jesus selbst bricht und dann passieren und finden Ereignisse statt. Und mit den Siegeln findet auch eine Versiegelung statt. Also wir finden bei den Siegeln sowohl Gerichte, also als negativ etwas, und wir finden etwas Positives als Sicherheit. Beide Aspekte finden wir in diesem Kapitel 4 bis Kapitel 7. Und immer wieder, und das ist auch nur kurz als Wiederholung zum logischen Verständnis, uns wird etwas entfaltet und dann gibt es immer wieder so einen Einschub. Und dieser Einschub macht etwas, also hebt etwas hervor in der jeweiligen Szene. In unserem Abschnitt, Kapitel 4 bis 7, wird die Versiegelungen der 144.000 hervorgehoben. So was wer die sind und so weiter, kommen wir noch dahin. Aber das ist der Einschub. Wie wird das aufgebaut? Es gibt sechs Siegel und sie folgen in gewisser Weise aufeinander. Dann gibt es einen Einschub ab Kapitel 7, ab Vers 1, haben wir so einen Einschub bis 17. Und dann in Kapitel 8, schaut mal, dann heißt es, und als er das siebte Siegel öffnete. Also da kommt erst das siebte Siegel. Und mit dem siebten Siegel wird sozusagen das, was wir jetzt uns anschauen werden, wird mit dem nächsten Abschnitt verknüpft. Deswegen wird das siebte Siegel im Prinzip im nächsten Abschnitt gebrochen, um zu zeigen, das gehört zusammen. Also da gibt es eine innere Logik. Das heißt, es löst was aus. Die Siegelgerichte lösen aus, nämlich die Trompetengerichte. Also da gibt es eine Verbindung, allein nur durch diese Zusammenstellung. Und von daher will ich, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich zuerst immer von sechs Siegeln rede, obwohl es sieben gibt, ja. Das siebte Siegel wird ein Übergang sein für die Posaunen hier. Das ist das siebte Siegel. Und so sechs Siegel auf der einen Seite hat was mit zu tun, was dann geschehen wird an Gerichten, an diesen Dingen. Und das eine Siegel ist dann in die Überleitung. Und dazwischen gibt es die Versiegelten. So, das ist, steht im Zentrum. Also nur so vom logischen Aufbau. Ich hoffe, dass es für euch als Erinnerung reicht. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist dieses Schaubild. Das habe ich auch mit euch besprochen. Das ist der Aufbau, wie Kapitel 4 bis Kapitel 7 strukturiert ist. Inhaltlich. Ich versuche das so knapp runterzubrechen, dass ihr einfach nur wisst, okay, Kapitel 4 ist das, Kapitel 5 ist das, 6 das, 7 das. In gewisser Weise wird ebenfalls in dieser Szene, in diesen Kapiteln, schon das komplette Evangelium uns verkündigt. Also wir beginnen wieder beim Anfang und enden wieder Und das siebenmal gibt es einen Anfang und ein Ende. In Kapitel 4 bis 7 wird es so aufgebaut. Wir haben die Schöpfung, wir haben die Erlösung, wir haben das Thema der Heiligung und das Thema der Verherrlichung. All das in diesen Abschnitt. Vom Fokus her Kapitel 4, damit haben wir uns länger beschäftigt. Das ist, da wird uns der Schöpfer Gott vorgestellt. Das ist Kapitel 4. Der Thron Gottes, wie er über die ganze Schöpfung thront. So, die komplette Schöpfung. Welche Elemente tauchen da auf? Wer findet sich vor, neben oder in dem Thron? Wer weiß es noch?
Die vier Gestalten,
die 24 Ältesten. Die 24 Ältesten, die vier Lebewesen, die vier Gestalten, genau, die vier lebendigen Wesen. Was noch?
In der Mitte Jesus.
Ja, dann noch nicht. Das kommt noch. Der Schöpfergott ist da. Dass natürlich Jesus der Schöpfer ist, wissen wir. Aber da wird uns gleich etwas aufgebaut und aufgezeigt. Wie kommt Jesus dazu, diese Herrschaft über die Schöpfung anzutreten, anzunehmen? Uns wird in die Schöpfung vorgestellt, uns wird der Heilige Geist uns gezeigt, mit den sieben Fackeln, die Herrlichkeit Gottes in verschiedenen kostbaren Farben und Edelsteinen. Gott wird in seiner Größe und Vielfalt als der Schöpfer vorgestellt. Und genau, mal so viel. Und dann kommen wir zum Kapitel 5, das ist die Erlösung. Und da sind wir gerade. Kurz am Ende, das schaue ich mit euch noch an. Und dann kommen wir in Kapitel 6. Und da finden wir diese sechs Siegelgerichte. Und das hat was mit Heiligung zu tun. Bezug für uns Gläubige hat das was mit Heiligung zu tun oder andersrum mit der Versiegelung zu tun. Das heißt, was mit uns durch Gerichte geschieht, was mit uns durch Ereignisse, was mit uns es macht. Und das ist so wichtig. Und heute je, ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute nicht sehr gut geschlafen. Keine Ahnung warum. Aber ich habe einen merkwürdigen Traum gehabt. Sehr merkwürdigen. Weiß ich sogar jetzt. Bin aufgewacht, war ein bisschen schockiert und hoffte, dass das nicht passiert. ich bin kein falscher Prophet. Es ist nur ein Traum, ja. Aber ich habe geträumt, dass die Geschwister, wenn ich sage meiner Gemeinde, unsere Gemeinde, die Nase voll haben von allem. Und die haben mir eine Mail geschrieben. So eine Mail. Ich weiß noch, ich muss scrollen und das geht immer noch und immer noch und immer noch. Und Betreff ist, genug ist genug. Wirklich, genug ist genug. Und warum das, die jetzt die Schnauze voll haben von allem und eine Art Petition, wo jedes Gemeindemitglied unterschrieben hat und ich scroll runter und ich, genug ist genug. Und ich dachte, ich bin aufgewacht. Ist nur ein Traum. Ist nur ein Traum. Hoffentlich ist dies nicht. Wir werden heute darüber nachdenken. Wir werden übernächsten Sonntag in der Predigtreihe Markus darüber, nächsten Mittwoch schon, Bibelstunde darüber nachdenken, nächsten Mittwoch, was es braucht, ausharren. Wer ausharrt bis ans Ende. Das ist ein so wichtiges Thema, ein Kennzeichen von Kindern Gottes. Und das, was hier passiert, das hat was damit zu tun. Das hat was mit der Versiegelung zu tun. Das Ausharren ist nötig. Weil, wisst ihr, eine Sache zu erkennen ist eine Sache gut zu finden, ja, einen Tag dafür begeistert zu sein, aber darin zu bleiben, das ist eine andere. Und das Kennzeichen ist nicht Freude und Begeisterung und danach aus der Tür raus und da ist nichts mehr davon, sondern wie hält das, wie trägt das? Und das zeigt sich eben in der Ausdauer, im Durchhalten. Und das hat was mit. Und deswegen habe ich geträumt, glaube ich, als Vorbereitung für die Bibelstunde. Heiligung ist notwendig und Heiligung geschieht durch Feuer und Feuer ist heiß. Das ist ein Ofen. Ja. Und von daher, aber es führt zu etwas hin und das werden wir sehen. Wir werden es gleich das schon da im Kapitel 5 am Ende sehen, aber es ist noch nicht mal alles. Es führt zu einem ganz großen Ziel, zur Verherrlichung. Es gibt einen mega Lobpreis, wirklich in höchsten Tönen, also wunderbar, das endet in der Verherrlichung letztendlich. Beginnt bei der Schöpfung und endet in der Verherrlichung. Und so wird schon innerhalb dieser Kapitel 4 bis 7 schon der komplette Ratschluss Gottes einmal gespannt und einmal entfaltet. Und ist damit alles gesagt? Nein, es ist halt nur ein Aspekt oder ein Blickwinkel. Es gibt halt noch mehr zu entdecken. Deswegen kommen noch weitere Puzzleteile dazu. Aber das ist mal im Wesentlichen die Aufteilung, wo ihr seid. Ich habe euch ein Bild reingetan. Dieses Bild habe ich gefunden. Und das ist, was ich gleich mit euch anschauen werde. Ich habe es mir angeschaut, dachte ich, irgendwie herrlich. Jesus, das ist unscharf. Die meisten Bilder, die ich reingemacht habe, sind unscharf. Ich habe mir überlegt, ob ich sie noch schärfer machen soll. Ich habe gesagt, nein, mache ich bewusst nicht. Weil je unscharfer ist, umso weniger die Gefahr, gesagt, so ist es. Ja? Also ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ja? Weil Jesus sieht mit Sicherheit nicht so aus. Ja? Aber ich dachte, es drückt es gut aus. Er steht in der Mitte und das Kreuz als der Geschlachtete, als der Auferstandene und dann drumherum die ganzen Engelscharen. Das zeige ich euch gleich. Das als Vorbereitung für das, was wir gleich im Ende Kapitel 5 anschauen werden. Die Verherrlichung des Lammes auf dem Thron, der geschlachtet worden ist. Und tausende mal tausende Engel und zehntausende mal zehntausende, das ist eine unzählbare Schar um ihn herum, preist und verherrlicht ihn für das, was er vollbracht hatte. Und das nächste Bild, das ich noch gefunden habe, das hing mal in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Da gab es so eine Bilderreihe. Und die habe ich mir mal abfotografiert. Und eins davon ist das, habe ich euch auch abkopiert. Natürlich ohne Farbe, sorry. Mein Farbkopierer tut nicht. Und das ist die Szene von Kapitel 4, Kapitel 5. Das ist die Szene, die wir haben. Schaut mal, in der Mitte ist Gott als der Schöpfer, in dem Fall eben auf dem Thron, Jesus Christus. Er hält das... Das Buch ist, aber nur nebenbei, das ist, hat auch Fehler und ich liebe es. Ich liebe es, Bilder anzuschauen und denke, hat der Maler es verstanden oder nicht? Und was stimmt da nicht?
In der rechten Hand.
In der rechten Hand hält das Buch, nicht in der linken. Ja? Solche Dinge. Und deswegen prüfen. Aber der Gedanke ist, um Thron, um ihn herum, wie ein Regenbogen in diesen Farben, Rot spielt da eine wesentliche Rolle bei den Diamanten, die wir angeschaut haben. In den Farben um ihn herum, um diesen Thron. Wir haben die Ältesten, die da auf den 24 Thronen sitzen. Ich habe nicht mal durchgezählt, der hinten sieht man wahrscheinlich nicht. Und die Engel, die drumherum ist, das gläserne Meer hier unten, die Engel, die Trompete blasen. Also da hat der Maler versucht, dieses Bild von Offenbarung 4, Kapitel 4 und Kapitel 5 mal zu malen. Der Punkt ist, er ist nicht Johannes und er war nicht im Himmel. Aber ich finde es interessant, wie biblische Texte dann verarbeitet werden und mit was für einem Verständnis habe ich euch einfach mal mit dran gehängt. Aber wir gehen weiter und schlagen jetzt Kapitel 5 auf. Mit diesem Bild hole ich euch ab. Und jetzt steigen wir da hinein. Bevor wir uns die 6 Siegel und vor allem die 4 Pferde uns anschauen, möchte ich euch noch den letzten Abschnitt in Kapitel 5 euch vor Augen malen und somit die anderen auch da abholen und hoffe ich auch anregen, das vielleicht nachzuhören. Kapitel 4 war der Schöpfergott auf dem Thron. Und Kapitel 5 greift da auf, schaut mal, Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, darum hier falsch, gell? Und ich sah in der Rechten dessen ein Buch, innen und von der Rückseite beschrieben. Wer weiß noch, warum es wichtig ist, dass es auf der Innen- und Rückseite beschrieben ist? Er ist komplett geschrieben, das heißt, kein Platz für Ergänzung. Kein Platz für ein neues Kapitel. Das heißt, dass das Buch, das den Ratschluss Gottes repräsentiert und damit auch das Gericht Gottes über die Schöpfung mit beinhaltet, dieser Plan ist fertig. Die ist fertig geschrieben, auf Vorne- und Rückseite. Da gibt es nicht, oh nein, oh, da müssen wir ja reagieren. Da müssen wir den mal umschreiben. Nein, nein, nein. Der Plan ist vollständig. Das ist das Bild, das mit vorne und auf der Rückseite von diesem Bild die Rede ist. Also der Plan Gottes ist fertig. In der rechten heißt in seiner ausführenden Hand, in seiner starken Hand, so mit diesem Bild. Mit der starken Hand hat der Herr euch herausgeführt zum Beispiel. Das ist das Bild seiner Herrschaft, seines Tuns, seiner Kraft. Also der Ratschluss Gottes. Und jetzt ist die Frage, wer kann diesen Ratschluss ausführen? Wer kann es tun? Und ihr könnt euch noch erinnern, Johannes schaut sich um und findet nirgendwo, beginnt zu weinen und bekommt von einem der Ältesten einen Trost zugesprochen. Und der Grund, warum ein Ältester ihm das sagt, ist, weil das was mit Erlösung mit der Gemeinde zu tun hat. Versteht ihr? Wir in Kapitel 4 haben wir verschiedene Wesen vorgestellt bekommen. 24 Ältesten sind nicht die Gemeinde, es sind Repräsentanten der Gemeinde. Die gab es schon, da gab es die Gemeinde noch nicht. Die gab es schon, die hat Gott, die himmlische Welt hat Gott geschaffen, bevor er die irdische Welt geschaffen hat. Und als Bild oder als Schöpfung, als Repräsentanten der sichtbaren Gemeinde hat Gott 24 Wesen geschaffen, Älteste hat er sie genannt, hat ihnen Kronen gegeben, goldene Siegeskränze und hat ihnen weiße Kleider gegeben. Sagt, ihr repräsentiert die Gemeinde. Schon nicht schlecht, gell? Das versteht ihr, als Mose im Himmel war, hat er doch dann alles nachgebaut in der Stiftshütte und so weiter. Was glaubt ihr, was er gesehen hat? All diese Dinge hat er geschaut. Und hat alles durchgeschaut und dieser Älteste sagt, weine nicht. Und dann kommt, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja? Die Wurzel Davids. Und jetzt ist klar, er sagt, es gibt einen, der würdig ist. Es gibt jemanden, der, das heißt, den Ratschluss Gottes ausführen kann. Davon ist die Rede nicht nur, die Siegel zu brechen, das heißt zu öffnen, sondern auch zu lesen. Das bedeutet zu verstehen, was Gott will. Und er sagt, es gibt einen, der kann den Ratschluss Gottes wirklich verstehen und er ist würdig, diesen Ratschluss zu nehmen und ihn auszuführen. Er kann das. Und die Frage, ja, wer? Und dann ist die Rede von einem Löwen. Warum von einem Löwen? Aus dem Stamm Juda? Weil es ein König ist. Es gibt einen König. Und mit König ist das ganze Thema der Herrschaft verknüpft, richtig? Also es gibt jemanden, einen würdigen König, der kann das tun. Er kann herrschen. Mit eisernem Stab kann er es herrschen. Er kann das tun, was Gott will. Er versteht den Willen Gottes und er kann ihn auch ausführen. Das ist die Verheißung. Und damit ist aber noch etwas verknüpft. Mit dem Stamm Juda haben wir nicht nur, dass das ein König ist, sondern was ist jetzt noch hier wichtig? Warum wird ihr erwähnt aus dem Stamm Juda? Ihr wisst das bestimmt, wenn ich sage, ja klar. Ist nur die. Ja, Mensch geworden. Menschwerdung. Dieser König, dieser Herrscher, der ist nicht nur im Himmel, der ist auch auf der Erde, der wurde Mensch. Das heißt, er ist aus dem Geschlecht, aus der Nachkommenschaft Davids. Es ist ein Menschensohn. Und zwar in dem Fall Sohn Davids. Und wenn ich sage Sohn Davids, klingelt es bei euch? Ihr Seminaristen, welche Bibelstelle müsst ihr sofort wissen? Aus dem Alten Testament? Ich helfe euch. Samuel, 1. Samuel, Könige, sagt euch das nichts? Samuel, ich hab mir selbst gerade ein Ei gelegt. Chronik, jetzt klingelt es, gell? 1. Chronik, Kapitel 17, vielen Dank. Oder wo finden wir es noch? Könige, 1. Könige, 7. Was steht da? Wer weiß es noch? Den Bund, den Gott mit David schließt, dass er einen seiner Nachkommen auf seinen Thron setzen wird. Und er wird ihm Gott sein und er wird Sohn sein. Versteht ihr? Das ist die Verheißung. Es kommt einer, der wird, und seine Herrschaft wird eine ewige Herrschaft sein. Das ist die Verheißung der Königslinie. Somit mit diesem Vers, wo es sagt, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist komplett das ganze Alte Testament drin. Versteht ihr? Da packt jetzt Jesus in diesem Bild alles hinein, was wir im Alten Testament haben, wo wir jetzt seit 5 Jahren uns durcharbeiten, ja, bis beim 5. Buch Mose. So, es alles steckt drin von dieser Nachkommenschaft. Es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zermalmen. Und dann geht die Geschichte los. Und dann wird es klar, es ist der Sohn Davids. Das heißt, es ist ein König. Okay, und nachdem Johannes also es hört und denkt, wie gut, ein Löwe wird kommen. Der König der Löwen heißt ja nicht ohne Grund so. Der Löwe wird kommen, dann sucht er nach diesem Löwen. Und was findet er? Ein Lamm. Bisschen verwirrend, gell? Versteht ihr? Er sucht nach einem Löwen und findet ein Lamm. Und für uns ist es kein Widerspruch, weil wir verstehen, dass Jesus weder ein Löwe noch ein Lamm ist, sondern ist der Sohn Gottes, sondern ein Löwe steht für Königsherrschaft und ein Lamm für was? Welches Bild wird jetzt sofort für uns wie ein Fächer? Opfererlösung. Ganz genau, jetzt geht die ganze Thematik, die parallel ja läuft, der schlagende Kopf zertreten, das wird ein König tun. Aber wie? Ein Tier muss geschlachtet werden. Beginnt ja beim Garten Eden schon. Und dann entfaltet sich, irgendwann mal heißt es, dass es ein Lamm sein wird, ein Passalamm. Und dann kommen wir bei Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. So, das ist die Linie. Das heißt, der Löwe, der König, ist der Erlöser. Er ist auch ist unser Lamm. Der König gibt sich für sein Volk hin. Das ist das Bild, das hier dahinter steht. Aber es wird gesagt, dass er, schaut mal, Vers 6, jetzt kommen wir immer näher, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen, heißt immer wie inmitten, das heißt, er ist im Zentrum, inmitten der lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und das ist das Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe. Stehen wie geschlachtet, nicht liegen. Das heißt, er ist zwar geschlachtet, aber er steht trotzdem. Er ist nämlich auferstanden. Das ist das. Das ist hier Ostern, was wir hier in Offenbarung haben. Er ist auferstanden. Das ist, was wir hier haben. Also steht er im Zentrum von all der Schöpfung, von all der Gemeinde, von all den Wesen, steht das Lamm. Und dann heißt es, er ist geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Was sind die 7 Hörner? Das ist seine Macht. 7 steht für ganze Macht. Seine komplette Macht. Er hat jetzt die ganze Macht bekommen. Versteht ihr? Aber welche Macht hat er bekommen? Er hat 7 Augen gekriegt. Das sind die 7 Geister Gottes. Welche Macht hat er bekommen? Ja, vollkommen richtig. In dem wird gesagt, er hat 7 Augen gekriegt. Das sind die 7 Geister Gottes. Wie übt er diese Macht aus? Durch den Heiligen Geist. Aber wessen Geist ist das? Sein Geist? Gottes Geist. Und der Geist des Herrn schwebte über dem Wasser, so beginnt die Bibel. Durch was macht Gott alles, was er tut? Durch seinen Geist. Das heißt, Jesus bekommt die Macht, Gottes all das zu tun. Er hat den Schöpfergeist bekommen, den Lebensgeist bekommen. Ich werde euch darauf nochmal Bezug nehmen, aber ich erinnere euch. Wie argumentiert Petrus, als Pfingsten geschieht, dass sonderbare Dinge geschehen und alle denken, da stimmt was nicht. Was ist seine Argumentation? Was sagt Petrus? Apostelgeschichte 2. Vielleicht lasst mich das euch lesen. Schlagt mal mit mir das auf. Apostelgeschichte 2. So wichtig, so herrlich. Ich lese ab Vers 32, okay? Schaut mal, was die Argumentation und was Petrus sagt. Und das ist wirklich gewaltig. Petrus sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Schaut mal, Gott auferweckt. Er steht jetzt geschlachtet zu Rechten. Ja? Das ist das, er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Das ist Vers 32. Jetzt erklärt er, was danach passiert ist, Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes, was? Empfangen hat. Hä? Wie hatte Jesus vorher keinen Heiligen Geist? Na, doch durch den Heiligen Geist gezeugt, wurde durch den Heiligen Geist gesalbt. Das, was bedeutet, den Heiligen Geist empfangen hat? Nicht in der Weise, wie wir den Heiligen Geist empfangen bei der Wiedergeburt, sondern er bekommt den Heiligen Geist, das heißt, er bekommt die Kraft Gottes. Er bekommt die Macht Gottes, durch seinen Geist zu wirken, durch seinen Geist den Ratschluss Gottes auszuführen. So erklärt er, sagt er, hat er den Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen. Weißt du, was das sicherste Kennzeichen dafür ist, dass Jesus im Himmel angekommen ist, sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat? Pfingsten. Die Ausgießung des Geistes ist der Beweis, dass Jesus im Himmel angekommen ist. Wenn Jesus im Himmel nicht angekommen wäre, den Geist nicht empfangen hätte, hätte er ihn nicht ausgießen können. Ich will euch nochmal etwas sagen. Habe ich schon länger nicht wiederholt. Was war der Grund, dass der Geist kam? Oder was war die Voraussetzung, dass der Heilige Geist kommt und die Menschen ihn empfangen? Dass Jesus aufersteht. Nicht unsere Gebete. Nicht, und die blieben dann beständig im Gebet und beteten, bis der Geist kam und sie alle erfüllte. Das ist nicht die Theologie, die übrigens verbreitet ist. Wir beten nicht so lange, bis der Geist kommt. Der Geist kam aus einem Grund, weil Jesus sich zu Rechten gesetzt hat und ihn ausgegossen hat. Und nicht, weil sie so lange gebetet haben, kam der Geist. Das heißt, selbst beim Empfang des Geistes kommt es auf wen an? Auf Jesus. Auf seinen Sieg, auf seine Auferstehung, auf sein Sitzen zu Rechten. Das ist die Grundlage für Empfang des Geistes. Er muss geben. So. Und dass er geben kann, liegt darin, dass er überwunden hat. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist gestorben, auferstanden, hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Und jetzt teilt er den Geist aus. Ist das nicht herrlich? Es liegt in ihm. Das ist für mich wiederum Evangelium, das ist Trost. Das ist nicht, es liegt in uns. Je frömmer wir sind, umso mehr Heiligen Geist, je mehr wir auf Jesus schauen, von ihm als erwarten, von ihm erhoffen, auf ihn, von ihm bekommen wir es, von ihm. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, er erklärt das. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Vers, in dem gleichen Vers, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Vers 34. Seid ihr mit mir? Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Also nicht der Sohn Davids ist nicht David und der auferstandene David. Nicht David ist das. Er sagt aber selbst, also sagt, aber David sagt was über Jesus. Und dann zitiert er ihn und sagt er, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Setz dich zu meiner Rechten, setz dich auf dem Thron. Mit welchem Ziel? Was wird dann die Folge sein? Bis ich die Feinde mache zum Schemel deiner Füße. Das heißt, bis du auf alle deinen Feinden deine Ferse aufgedrückt hast. Denn er wird die Schlange den Kopf zertreten. Das ist das. Setz dich, bis wir jeden Feind des Evangeliums, des Reiches Gottes vernichtet haben. Das heißt, Jesus setzt sich auf den Thron und damit ist nicht jeder Feind weggetan, sondern damit beginnt was? Die Vernichtung der Feinde. Versteht ihr, warum wir dann in der Offenbarung jetzt anschauen müssen, die Gerichte, die folgen? Das ist nicht Katastrophe, oh nein, der Teufel regiert. Das ist, Jesus bringt seine Feinde unter seine Füße. Und, so, und das, ich sage euch, damit wir die Siegelgerichte recht verstehen, was da geschieht. Menschen haben Panik. Panik von dem, was Jesus tut. Denken sie, das läuft alles aus der Kontrolle und versuchen selbst, sich zu retten und unterwerfen sich nicht dem Willen Gottes, unterwerfen sich nicht Christus. Jetzt Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Das ist jetzt, jeder soll es zuverlässig wissen. Es ist absolut glaubbar, es muss fest sein, klar sein. Was? Gott hat ihn zu was gemacht? Zum Herrn. Okay, was ist damit gemeint? Herrscher, König. Er regiert, er sagt, er ist der Herr über allem. Und zu was noch? Warum? Warum Christus? Ah, der Retter. Er hat und Herr und Retter, das ist doch unser Bekenntnis. Jesus unser Herr und Erlöser, ja? Diese beiden Aspekte. Und nur nebenbei, man kann ihn nicht als Erlöser annehmen, aber seinen Herrn verwerfen. Man kann nicht nur sagen, er ist der Herr, aber nicht mein Erlöser. Das funktioniert nicht. Jesus kriegst du entweder ganz oder gar nicht. So, das ist, er ist der Herr und Retter. Das ist, Gott hat, und schaut mal, Gott hat ihn gemacht. Versteht ihr? Ihr müsst es zuverlässig wissen. Er hat ihn gemacht. Nicht, er wird ihn als Herrn und Retter machen. Er ist jetzt schon, das ist, was Petrus deutlich macht, dass der Geist kommt und der Geist wirkt unter euch. Diese Zeichen und Wunder liegt darin, Jesus ist es, der das tut. Er regiert, er herrscht jetzt. Wie? Der ist doch nicht da, der ist doch weg, wir sehen ihn nicht. Durch den Geist. Und darum ist die Apostelgeschichte nicht die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist auch nicht die Geschichte der Apostel. Es ist die Geschichte Jesu, der durch den Heiligen Geist mittels der Apostel das Evangelium verbreitet. Hm? Wie die ganze Bibel, nichts Neues, versteht ihr. Aber immer wieder, darum geht es. Zurück zur Offenbarung. Versteht ihr, Kapitel 5, wo sind wir hier in Abvers 6? Wir sind Pfingsten. Wir sind Pfingsten, wir sind durchmarschiert von 1. Buch Mose, Schöpfung, Kapitel 4, kamen zu Kapitel 5, sind weiter durch das Alte Testament durchgegangen, nämlich durch die Menschwerdung Jesu bis zu seinem Sterben, jetzt Apostelgeschichte, beziehungsweise Evangelien, Apostelgeschichte sind wir ab Vers 6. Das heißt, das ist ein Marsch durch die Bibel, die wir haben. Und wiederum, erlaubt es mir zu sagen, wie soll das in der Zukunft sein, irgendwann in der 70. Jahrwoche, wenn das schon alles passiert ist? Wie können Menschen behaupten, ab Kapitel 4 ist das alles Zukunft, wenn wir hier von Dingen reden, die schon stattgefunden haben? Jesus wird doch nicht erst als Löwe auf die Welt kommen, aus dem Stamm Juda. Das ist doch passiert, oder? Offensichtlich. Er ist doch geschlachtet und auferstanden. Das ist doch das Zeugnis der Gemeinde. Offensichtlich. Wieso legt man das in die Zukunft? Das ist nicht Zukunft, das ist schon Vergangenheit. Und wird auch wichtig sein für uns, die Siegelgerichte zu verstehen, die ja auch für die Zukunft gedacht sind. Also denken viele und erkennen nicht, dass das schon längst Gegenwart ist. Auf jeden Fall wieder da hinein und dass der Heilige Geist Augen hat oder als mit Augen beschrieben wird. Steht für was? Danke. Da ist jemand richtig gut heute. Allwissenheit. Allwissenheit. Schaut mal, Jesus sagt, wie beginnen wir mit der Offenbarung? Und Jesus ist in der Mitte von was? Was ist das erste Puzzleteil? Der Gemeinden. Und er sagt, ich kenne dich. Ich weiß doch, oder? Hat er nicht immer wieder gesagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, ich sehe dich. Du bist, mir ist nichts verborgen, ihr seid von mir ein gläsernes Meer. Der Geist Gottes, woher weiß Jesus das alles? Wie regiert er? In seiner Allwissenheit. Er weiß all die Dinge. Und darum handelt er nach dem Willen Gottes, weil er eben, als Gott allwissend ist. Das ist damit gemeint. Okay, und jetzt gehen wir mit großen Schritten weiter und vor der Pause, lasst uns das hier abschließen. Vers 8, jetzt heißt, und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder von dem Lamm und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen und sie singen ein neues Lied und sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wahnsinnsabschnitt, richtig? So, jetzt, was passiert? Was passiert hier? Jetzt beginnt Lobpreis. Wir haben immer wieder in diesen Abschnitten, Kapiteln verschiedene Szenen des Lobpreises. Der erste Lobpreis hat wo stattgefunden? Schaut mal in Kapitel 4, Vers 8. Es ist okay, wenn wir so arbeiten, blättern und so, ja? Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie der andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Merkt, das hat was mit Allwissenheit zu tun. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Also hier findet die Anbetung der vier lebendigen Wesen, der Schöpfung statt. Denn die vier lebendigen Wesen repräsentieren die lebendige Schöpfung. Und jetzt schaut mal, was passiert, da heißt es. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen und vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und um deines Willens waren sie und sind sie geschaffen worden. Geht mit mir jetzt vom Gedanken, das ist jetzt wichtig. Die Bibel sagt, die vier lebendigen Wesen werden in Zukunft werden Gott anbeten als der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der der Schöpfer ist. Sie werden das tun. In Kapitel 4 tun sie es noch nicht. Da heißt es, und sie werden es tun. Und wenn die vier lebendigen Wesen es tun werden, dann sagt die Schrift, dann werden, wer wird dann in den Lobpreis einstimmen? Die 24 Ältesten. Also zuerst beten die vier lebendigen Wesen, werden. Und ihre Anbetung wird dazu führen, dass die 24 Ältesten da sagen, wir müssen auch anbeten. Und sie werden da einsteigen. Und hier ist immer die Rede, ich habe es mir unterstrichen, werden, werden, werden. Und die Frage ist, ja, wann werden sie das tun? Warum tun sie es nicht vorher schon, gell? Warum? Um was geht's hier? Uns wird gezeigt, nämlich, wer wird angebetet und was wird die Anbetung auslösen? Also, die lebendigen Wesen werden Gott verherrlichen. Die 24 Ältesten werden dazu aufgefordert, das auch dann das zu tun und sie werden es tun. Und das heißt, es wird geschehen. Und wann passiert das? Und jetzt schaut man nochmal Vers 8. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor wem? Von dem Lamm. Ja, schaut mal, ist doch herrlich, uns wird Gott der Schöpfer vorgestellt. Und dann wird uns gesagt, Gott der Schöpfer wird angebetet werden, wenn etwas passiert. Und jetzt wird uns gesagt, was passiert? Und uns das Lamm, als Jesus das Buch nimmt, dann erweist es sich nämlich als was? Als würdig. Und nur wer ist würdig? Gott. Niemand kann Ehre, Preis und Ruhm annehmen, wenn er nicht Gott ist. Gott gibt niemanden Anbetung. Er lässt nicht zu, dass jemand anderes angebetet wird. Denn niemand ist würdig, versteht ihr? Johannes hat doch Rotz und Wasser geheult, als er geguckt hat, wer ist würdig? Er fand keinen einzigen. Nicht mal Michael, der Engel, war würdig. Keiner war in der Lage. Warum? Weil sie nicht der Schöpfer sind, sondern weil sie alle Geschöpfe sind. Jetzt aber löst der Lobpreis, wird Lobpreis im Himmel ausgelöst. Und wisst ihr wann? Als Jesus sich auf den Thron setzt, dann beginnt im Himmel Mega-Worship. Unglaublich, was da stattfindet. Das Bild, das ich da, das ist die Szene. Sehr mangelhaft. Da beginnt etwas. Und zwar erst als Jesus sich hinsetzt. Das heißt, Jesus ist nicht nur der Erlöser, er ist auch der Schöpfer. Denn sie sagen, und wenn die lebendigen Wesen sich niederfallen werden und werden sagen, heilig, 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 der da ist, der da war, der da kommt. Und dann werden die Ältesten da einstimmen und sagen, Herr, denn du hast alle Dinge geschaffen. Das heißt, uns wird gesagt, was werden sie tun? Jetzt sagen sie, das passiert jetzt. Was sagen, warum tun sie das? Weil sie in Jesus wen erkennen? Den Schöpfer. Weil sie in dem Sohn den Schöpfer Gott sehen. Und darum beginnen sie ihn anzubeten. Das heißt, Das heißt, vom Gedanken her, Gott hat gesagt, er führt alles dahin, dass der Lobpreis im Himmel wann anfängt? Mit der Himmelfahrt. Wenn das Werk vollendet ist, dann gibt es mega, mega Lobpreis. Ich meine, ja, ja. Jetzt will ich euch, ich zeige euch, das ist etwas, was nur im Himmel passiert. Wir haben hier einen Blick in den Himmel. Johannes schaut, eine Tür geöffnet im Himmel. Das ist noch nicht, was da auf der Erde passiert. Ihr erinnert das Gebet Jesu im Vater unser? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das wird jetzt gezeigt. Was geschieht denn im Himmel? Jesus wird verherrlicht, als der da ist, der Vater kommt, als der Schöpfer, als der Erlöser. Und das soll nicht nur im Himmel stattfinden, das soll auch auf der Erde stattfinden. Und damit es auf der Erde stattfindet, wisst ihr, was dann passiert? Er beginnt. Beginnt Dinge zu tun, die dann geschehen. Nämlich, es beginnt mit den Siegelgerichten. Das ist das, damit was auf der Erde auch im Himmel auch auf der Erde stattfinden soll. Nach der Pause gehe ich mit euch noch da nochmal in diesen Abschnitt. Wir sind noch nicht ganz durch. Und dann, aber schon mit guten Schritten, Pferdegalopp auf die vier Reiter. Okay.